auf dem Folie. Wir haben ja letzten Sonntag von dieser kraftvollen Gemeinschaft gehört, von der ersten Gemeinde. Wir haben unter anderem auch gehört, dass die Alltag in den Tempel gegangen sind. Und dort steigen wir heute auch ein, nämlich wo der Petrus und der Johannes in den Tempel gegangen sind. Und lesen da in der Apostelgeschichte 3, Vers 1. Vers 1, genau. Und jetzt haben wir da noch. Genau. Da heißt es: Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und die neunte Stunde, das war Nachmittag um 3 gewesen, weil die jüdische Zeitrechnung fängt am Morgen an. Bei Tagesanbruch etwa um 6 Uhr, also war das Nachmittag um 3 gewesen. Und die Juden hatten auch 3 Gebetszeiten gehabt, morgen, am Nachmittag und dann am Abend. Zu diesen Zeiten sind die frommen Juden und auch gläubige Nicht-Juden oft in den Tempel gegangen, eben, um sich da am Gebet zu beteiligen. Übrigens zeigt das auch, dass der Petrus und Johannes dort gegangen sind, dass sie sich jetzt nicht gerade irgendwie abgesondert haben, weil sie jetzt gläubig geworden sind an Jesus. Die sind weiterhin in den religiösen Brüchen der Juden dabei gewesen, mal grundsätzlich, solange sie können. Und dann lesen wir weiter im Vers 2. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Da wird uns ein Mann vorgestellt, der ist lahm seit Geburt. Er nie konnte laufen. Und gerade wo der Petrus und Johannes in den Tempel eingehen, setzt der dort an die Pforte, wo eben die Schöne heisst. Und die Pforte, das war einfach das Tor gewesen, auf der Ostseite des Tempels, wo besonders schön war. Dort sind besonders viele Leute eingegangen, jeweils auch gerade vor dem Gebet. Und das haben sie natürlich schlau gemacht, dass die ihn gerade dort abgesetzt haben, genau zu dieser Zeit. Weil dort hat es am meisten Leute gehabt. Und dazu sind es auch viele fromme Juden gewesen, die durchgegangen sind zu dieser Zeit. Die sind ja gebeten. Und jetzt ist es so gewesen, dass die dann natürlich auch eher bereit sind, zu etwas zu geben. Vor allem auch, weil man als Juden, also es ist angesehen gewesen, dass man den Bettler etwas gibt, dass man Almosen gibt. Und einige werden das auch gemacht haben, um vor Gott, Gott will beeindrucken, nämlich guten Werk. Und dann heißt es weiter ab Vers 3, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach sie uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Also da berühren sich die beiden Welten, einerseits von der Apostel und andererseits von dem lahmen Mann. Und der Lahme hat wahrscheinlich die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals könnte laufen. Das ist auch verständlich, hätte er noch nie können. Und so hat er sich begnügt mit dem Almosen zu erbitten von diesen beiden Männern. Und die beiden Apostel, die sind jetzt ja nicht auf einem diakonischen Einsatz gewesen. Die haben keinen Straßeneinsatz gemacht, einen diakonischen. Die haben wollen beten. Die haben ein Ziel gehabt, und zwar ganz ein Gutes und ein Wichtiges. Und jetzt hat der Bettler sie angesprochen. Zumindest einfach so, der Petrus hat sich da nicht lange vorbereiten können. Da ist einfach rausgekommen, was drin war, ihm. Und das ist schon erstaunlich. Und speziell ist eigentlich schon, wie oft werden wir im Alltag auch in wichtigen Beschäftigungen unterbrochen und gestört. Vielleicht sogar noch in geistlichen Angelegenheiten sind wir unterwegs und werden quasi gestört. Klar, nicht alle Störmanöver sind okay. Es gibt ja auch Störungen, die von Widersachern vielleicht sind, zum Ablenken. Aber ist es nicht auch so, dass manchmal vielleicht so eine Störung eigentlich eine Führung ist vom Heiligen Geist? Und jetzt geht es darum, merken wir das? Oder gehen wir einfach darüber hinweg? Ich habe das Gefühl, dass hilfsbereite und beziehungsorientierte Menschen da eher, einfacher auf das eingehen. Sich stören, ja, vielleicht Zeichen, und sich führen lassen. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir so gestört werden, wenn wir uns kurz fragen, ist jetzt die Störung, ist sie von dir, Jesus? Bist du dahinter? Habe ich einen Auftrag oder habe ich keinen? Ja? Also das ist nicht immer von außen ganz so sichtbar. Stell dir mal vor, der Petrus hätte gesagt zu dem lahmen Mann, du, ich habe jetzt mal keine Zeit, weißt, ich muss jetzt beten. Ich kann jemand anderen fragen, der nicht beten kann. was da alles nachher nicht passiert wäre. Das ist eigentlich noch gewaltig. Und dann, wie geht es weiter? Der Petrus, das hat er gesagt, Vers 6. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazaräers. Geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Was mich da immer wieder erstaunt, in dem Text, dass der Petrus, das ist also eine Art betet, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Eigentlich ist es ja gar kein Gebet, es ist ja ein Befehl. Wie kommt er drauf? Wie kommt er auf das, der Petrus, dass er derart den Menschen anspricht? Ich meine, er ist ja nicht Jesus, er ist der Petrus, er war ein Apostel. Also. Und ich möchte so zwei Gedanken geben, die vielleicht könnte zeigen, warum er so reagiert hat. Der erste Gedanke ist die Erfahrungswelt von Petrus. Im Lukas 9, Vers 1 lesen wir, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, also Jesus, die hat den Apostel zusammengerufen, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Also der Petrus hat erlebt, wie Jesus ihm und seinen Kollegen Vollmacht gegeben hat, die volle Macht über alle Krankheiten, auf dieser Dienstreise, die sie hier gemacht haben. Das heisst, der Petrus hat alle Krankheiten, die ihm begegnet sind, können einfach gesund machen. Und ich denke, das ist etwas, das hat ihn geprägt. Die Erfahrung hat er auf dieser Dienstreise gemacht. Ist nicht ein neuer Gedanke gewesen. Und der zweite Gedanke, und ich glaube, der ist jetzt auch ziemlich wesentlich. Ich glaube, der Petrus hat durch den Heiligen Geist die Gewissheit bekommen, dass er den Mensch jetzt heilen will. Und dass ein Petrus Vollmacht im Namen Jesu zur Verfügung steht. Ich habe das Gefühl, diese Gewissheit hat Gott ihm gegeben, dass er darum auch so gebetet hat. Der Petrus ist ja immer noch voll Heiligen Geistes gewesen und darum auch geleitet von dem Heiligen Geist. Darum ist er auch sehr ansprechbar gewesen. Und im Namen von Jesus hat geheißen in der Autorität von Jesus Christus. Der Petrus hat genau gewusst, ich kann den nicht heilen in meinem Namen. Es geht nur im Namen von Jesus. Und jetzt ist auch wichtig, dass wir sehen, der Apostel ist die Vollmacht nicht jederzeit verfügbar gewesen. Das ist nicht immer so gewesen. Ich erinnere an Paulus, das war auch ein Apostel gewesen. Er schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 20, dass er seinen Mitarbeiter Trophimus krank in Milet zurückgelassen. Und wenn der Paulus Vollmacht hatte, zum Kranken zu heilen, so wie jetzt der Petrus, oder wie es der Paulus andernorts hatte, dann hätte er doch das gemacht. Dann hätte er den Trophimus gar gesund gemacht, auf einen Touch. Aber er hat die Vollmacht nicht gehabt, darum hat es dort keine Spontanheilung gegeben. Die heutige Geschichte, ich kenne die alle, ich glaube, ich kann es schon so sagen, ich kenne die alle, ich wüsste, wie es weitergeht. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, probieren wir jetzt mal die Fortsetzung von der Geschichte so zu lesen oder zu machen, als würden wir nicht wissen, wie es weitergeht. Also wir lesen da, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Und wie, also jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Das ist gut. Wie würde es jetzt echt weitergehen? Was würden wir jetzt uns vorstellen, was wäre jetzt logisch? Geld hat er ja kein, ist klar. Aber was hat er? Er hat doch das Evangelium. Er hat das Evangelium. Würden wir nicht erwarten, dass er sagt, was ich aber habe, das gebe ich dir. Die frohe Botschaft der Sündenvergebung und das neue Leben in Christus. Halleluja. Oder wie auch immer. Das hat er aber nicht gesagt. Er hat, also der Bettler hat ihm um die materielle Gabe gebeten und der Petrus hat den ernst genommen und hat ihm eine materielle Gabe gegeben, nämlich seine Beine. Das war ziemlich heftig. Und ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass wir, vielleicht auch als Evangelikale, dass wir den Aspekt vielleicht ein bisschen vernachlässigen. Natürlich ist das ewige Leben viel, viel wichtiger als Gesundheit. Lieber lahm in den Himmel als gesund in die Hölle. Das ist ganz klar. Aber Gott hat jetzt da in dem Fall mehr Wille als nur jemandem das ewige Leben gegeben. Und darum hat er die Heilung Wille wirken. Und ich denke, wir dürfen, ja, wir sollen die Gebrechen von Menschen ernst nehmen und nicht, und wenn sie uns bitten, dass wir auch für sie beten, für die nicht. Sagen sie das innerlich oder auch eine äußere Not. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Menschen gleichgültig sind gegenüber dem Evangelium, wo das Gefühl haben, ja, das ist abgehökelt, das kennen wir, nicht mehr offen sind, ich glaube, es ist noch entscheidender, dass vielleicht jemand kann so Gott begegnen und dann offen wird für das Evangelium selber. Aber wir können die Situation vom Bettler auch sonst auf uns anwenden. Ganz allgemein. Ein alter Prediger hat einmal gesagt, der Lahme bat um Almosen und bekam Beine. Also der Gelähmte hat um Geld gebeten, ein bisschen Geld, und der Petrus, Gott hat ihm durch den Petrus etwas viel, viel Besseres gegeben. Seine Beine, stell dir mal vor, das ist unbezahlbar. Und oft bitten wir Gott, irgendwo ein kleines Problem zu lösen, und Gott wird es vielleicht etwas viel Größeres geben. Etwas Übergeordnetes, mit dem wir dann vielleicht eine ganz neue Ausgangslage haben. Das kann natürlich jetzt alles Mögliche sein. Ich habe mir einfach nur so als Beispiel überlegt, wenn wir jetzt irgendwo ein Problem haben, nehmen wir es. Und Gott gibt uns eine tiefe Sicht von der Kraft, von der Identität in Jesus, wer wir als Kind Gottes sind und wie hoch wir wertgeschätzt sind, wie wichtig wir sind. Und wir erkennen das total fest und wir merken selber, hey, ich bin mega wichtig. Wenn ich die Erkenntnis habe, werde ich nicht nur ein Problem gelöst haben oder kleiner haben, sondern alle kommenden werden in einem anderen Licht dastehen, weil ich merke, wie unerhört wichtig Gott mich sieht. Einfach so als Beispiel, und wenn er uns das schenkt, oder, dann hat er uns viel mehr gegeben, als nur das eine Problem gelöst. Und manchmal will er uns wahrscheinlich mehr geben. Vielleicht muss man sich auch bewusst, also ein bisschen bewusst überlegen, wie soll ich jetzt, um was soll ich beten? Und wie soll ich genau beten? Und dann kommt auch noch etwas Interessantes, das finde ich auch noch recht eindrücklich. Der Petrus hat dem Lahmen heilig zugesprochen, das ist ja an sich schon mal ziemlich außergewöhnlich. Und dann hat er ihm die rechte Hand genommen und hat ihn auf die Füße gezogen. Das habe ich noch nie gemacht. Auch weil er krank war und ich für ihn gebetet habe, irgendwie, dann schaut man und wartet, ob irgendetwas passiert. Und der hat ihn aufgezogen und in dem Moment, wo er ihn aufzieht, hat Gott seine Füße und Knöchel geheilt. Da sind Muskeln entstanden, Bänder, die funktionieren, Zähne, die schon zu kurz waren. Der hätte ja noch nie laufen können. Also der müsste eigentlich eine ziemlich lange Reha machen, wenn er normal jetzt anfangen können laufen, oder? Nehme ich an. Und der hat einfach aufstehen, Gott hat alles gemacht. Der hat zum ersten Mal in seinem Leben können stehen, können laufen und sogar umgumpen. Und da wird eine geheimnisvolle Vermischung gezeigt. Der Petrus hat dem auf die Füße gezogen und indem er das gemacht hat, hat Gott heilig gemacht. Und das ist es Miteinander gewesen, ein Ineinander-Einwirken von göttlicher und menschlicher Aktivität. Und ich glaube auch da, es ist ein Ausdruck von Glauben gewesen von Petrus. Er hat geglaubt. Aber er hat auch Gewissheit gehabt. Also wenn wir die Gewissheit nicht haben, sollen wir nicht einfach jemanden aufziehen, wenn im Rollstuhl steht. Das wäre nicht so schlau. Aber er hat die Gewissheit gehabt vom Heiligen Geist. Darum hat er es gemacht. Und ich glaube, oft wirkt Gott auch grundsätzlich nach dem Prinzip, er will nicht nur unser Gebet, sondern wir müssen tun, was wir können, und dann tut Gott, was wir nicht können. Er will unser Handeln. Der Gelähmte, der war außer sich von Freude. Der hat einfach mega Freude gehabt. Ein paar Münzen erbeten und konnte laufen. Der Mann hat sich kaum einkriegen vor Freude. Der Petrus und Johannes sind dann wieder weitergegangen. Sie haben ja wieder beten. Sind von dieser sogenannten schönen Pforte in den Tempelkomplex hineingelaufen und Richtung Säulenhalle vom Salomo gegangen. Übrigens sieht die so aus. Das da unten, die Säulen, das ist die sogenannte Säulenhalle gewesen. Im einen Bereich haben damals auch der Höhe Rat ist zusammengekommen und hat dort Verhandlungen gehabt. Und auch Jesus selber ist da in diesen Säulenhallen auch viel gewesen mit seinen Jüngern. Hat übrigens auch da in der Säulenhalle vom guten Hirt geredet und gelehrt. Und der geheilte Mann ist mit diesen beiden Aposteln reingelaufen und ständig ist der umgekumpt und hat, ich muss ausprobieren, ob es wirklich stimmt, und hat gejubelt und Gott laut Hals gelobt. Der hat nicht von vornehmer Zurückhaltung, der hat alles rausgelassen, vor lauter Freude. Und das hat ziemlich Aufsehen erregt. Das heisst dann ab Vers 11, da lesen wir, und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Also das ganze Volk ist angekommen dann, oder? Und der Petrus und Johannes, ob sie es will oder nicht, die sind einfach gekommen. Ich weiß nicht, ob sie denken, ja, jetzt bist du mal ruhig, ist schon gut. Jetzt ist schon gut. Ich weiß es nicht, vielleicht hat sie es auch nicht gemacht. Auf jeden Fall, die sind alle gekommen. Und die haben den Gelähmten gesehen, wo noch nie laufen können. Und ich denke, einige von diesen Leuten haben den schon seit Jahren, Jahrzehnten, vielleicht schon ein Leben lang gekannt und gewusst, der hockt immer da und jetzt sitzt bei der Pforte und hat nicht laufen können. Und jetzt kommt dem Zeug um wie ein junger Geissbock. Das heisst, sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt. Erfüllt! Alles voll! Verwunderung und Erstaunen. Und das griechische Wort für Verwunderung kann man auch übersetzen mit Verwirrung, Schrecken, Entsetzen. Und das Wort für Erstaunen heisst Ekstasis im Griechischen. Und das ist ja das Wort, das wir auch kennen, Ekstase. Das ist irgendwann, wenn du nicht mehr ganz bei der Sache bist, außer sich sein, kann man sagen, grosse Verwirrung, grosses Entsetzen. Also die Leute, die haben wirklich, ich sage es jetzt mal salopp, die haben fast Schrauben gemacht. Die haben, das gibt es doch gar nicht, der hat fast etwas gegeben. Die haben, das hat man gesehen, die hat es fast umgehauen. Das geht doch einfach gar nicht. Das war unerhört gewesen. Und ich glaube, das war auch noch darum so gewesen, die frommen Juden, die haben ziemlich sicher, haben die an Jesaja 35, Vers 6 gedacht, wo der Jesaja sagt, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Und das ist jetzt ein alttestamentlicher Hinweis auf den Anbruch von der messianischen Zeit. Die messianische Zeit fängt an. Und die haben den Lahm gesehen, umgegumpen wie ein Geissbock, wie ein Hirsch. Und haben gewusst, ey, das hat einen Zusammenhang. Und die sind so offen geworden plötzlich. Und, wow. Und ich glaube, dass gerade auch das dann die Leute so eine Erstaunen versetzt hat. Die Aussicht, ob es echt wirklich wahr ist. Die messianische Zeit angebrochen hat. Und so ist dann die Predigt von Petrus, die gefolgt ist, die zweite Predigt von der Gemeinde überhaupt, auf ganz, ganz offene Herzen gestoßen. Und das heisst, es sind dann rund 5000 Menschen zum Glauben gekommen. Das ist irgendwo gewaltig wirklich. Und interessant ist, wenn wir erinnern uns vielleicht bei der ersten Predigt von Petrus, wo ja noch nicht gegangen her ist, hat er den Hörer auch einen Link gemacht zu einer alttestamentlichen Verheißung. Nämlich die Zeichen vom Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist das Rauschen und auch der Wind, hat er in Verbindung gesetzt mit dem Joel seiner Prophetie, wo eben auch sagt, die messianische Zeit fängt jetzt an. Und da macht es der Petrus wieder und hat zu einer riesigen Offenheit geführt unter den Hörern. Ich bin überzeugt, dass Thema Heilig bei Jesus und bei den Aposteln ganz eine besondere Rolle gespielt hat, weil sie mit dem eben auch gezeigt haben, vor allem den Juden, dass die alttestamentliche Verheißung jetzt eingetreten ist, dass die messianische Zeit jetzt angefangen hat. Die Frage stellt sich dann auch, wie gehen wir denn heute, wie sollen wir heute mit dem Thema Heilig umgehen? Es ist gar nicht so einfach. Es gibt in der Christenheit gibt es zwei Extreme. Und das sind Leute, die ich überzeugt bin, die sind bekehrt und wiedergeboren, Brüder und Schwestern von uns. Die einen sagen in der Extreme, sagen sie, dass die Zeit, wo Heilige passieren, eigentlich vorbei ist. Das gibt es nur noch ganz, ganz, ganz ausnahmsweise. Fast nicht mehr. Und die anderen sagen, Gott hat den Gläubigen heute die gleiche Vollmacht gegeben wie an Petrus, wo der Kranke befehlen und die musste weichen. Also Gott will heute grundsätzlich immer noch jede Krankheit heilen. Die einen verbinden es dann auch noch mit dem Glauben und das kann eine ganz hässliche Lehre geben und Druck. Du musst halt mehr glauben, darum bist du krank. Es gibt Leute, die depressiv werden, wegen dem Depressionen gehen. Also das ist ganz klar nicht biblisch. Jetzt haben wir die beiden extrem. Und jetzt, ja okay, das sind zum Teil sehr studierte Leute, die das sehen. Sehr studierte Leute, die das sehen. Und jetzt sind wir da und denken, oh, wie sollen wir jetzt mit dem umgehen? Wenn wir mal ein bisschen in die Bibel einschauen. Mal grundsätzlich fällt etwas auf. Nämlich in den Briefen kommt das Thema Heilung sehr, sehr wenig vor. Und ich persönlich habe den Eindruck, wenn es immer noch die gleiche Stellenwert hat, wie bei den Aposteln, müsste es mehr vorkommen. Dann müsste es das Dauerthema sein. Also das ist einmal eine Feststellung, es kommt weniger vor als in der Evangelie und in der Apostelgeschichte. Und das Zweite, sowohl der Trophimus, den ich schon erwähnt habe, wie auch der Timotheus, die sind krank gewesen und sind nicht durch einen Akt von der göttlichen Vollmacht umgehend geheilt worden. Im 1. Timotheus 5, Vers 23, das zeigt uns, dass der Timotheus ein Magenleiden gehabt hat. Und der Paulus hat ihm empfohlen, soll ein bisschen Wein trinken wegen dem Leiden und hat ihn nicht einfach baff geheilt. Wenn er hätte können, wenn er die Vollmacht gehabt hätte, hätte er es doch gemacht. Der Timotheus ist ein Freund von ihm, ein Mitarbeiter. Also das Neue Testament zeigt, Gott heilt nicht jede Krankheit sofort. Und übrigens, das ist auch die Erfahrung von denen, die sagen, dass es eigentlich nicht so sein. Sogar die sagen, Gott heilt jede Krankheit, die erleben es selber auch, er heilt nicht jede Krankheit. Ja, ist dann auch noch schwierig, mit dem umzugehen. Warum ist denn das so, dass Gott nicht jede Krankheit heilt heute? Weil der Leib noch nicht ins Heilshandeln von Gott einbezogen ist. Das lesen wir in Römer 8, Vers 23. Oder wir warten noch sehnsüchtig, der Leib wartet sehnsüchtig auf die Erlösung. Der ist noch nicht erlöst. Der, bei mir nicht, bei euch wahrscheinlich auch nicht. Darum werden wir älter, wir können krank werden und irgendwann sterben wir. Der Leib ist noch nicht integriert. Die Erlösung ist noch nicht abgeschlossen, eben weil der Leib noch fehlt. Die Seele und der Geist, die sind schon fix fertig erlöst. Das muss man nicht mehr machen, aber beim Leib noch nicht. Jetzt die Position, Gott heilt immer. So. Ich glaube, das ist wahrscheinlich weniger dort, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu weit gehen. Ich habe das Gefühl, wir müssen eher auf der anderen Seite aufpassen, dass wir nicht zu fest betonen, ja, es kommt fast nicht mehr vor und so, es gibt es ja gar nicht mehr. Oder fast nicht mehr. Ich habe das Gefühl, Gott heilt noch mehr, als wir denken. Und er will noch mehr heilen, als wir erlebt haben bis jetzt. Also ich finde die Haltung nicht gut und ich finde die auch nicht gut. Ich würde irgendwo probieren, mich mit dir zu orientieren. Also da sind wir eh nicht, denke ich, wir kommen von dieser Seite her und jetzt kommt es darauf an. Ich möchte mich noch mehr in die Richtung entwickeln. Ich habe einen Kollegen von mir, der extrem viel Heilung erlebt. Das ist enorm, also das ist ganz extrem. Gott hat durch seinen Geist der Gemeinde Geistesgaben also in die Gemeinde eingelegt. Denke mal zuerst, einfach an Gaben wie Lehre, Lehrgabe, Gabe vom Dienen oder Gabe von der Erkenntnis, Gabe vom Glauben. Und jetzt heisst es einmal im 1. Korinther 12, Vers 8, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben und dann weiter im Vers 9, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen. Das heisst eigentlich genauso, wie es Gabe von der Lehre gibt, gibt es auch Gabe von der Heilung. Interessant ist die Mehrzahl Heilungen. Das bedeutet eigentlich, dass jede einzelne Heilung, ob es wieder eine Gabe ist, die geschenkt wird. Also man kann nicht einfach, sonst wäre es wieder absolut. Da können wir quasi wieder können wir alle heilen. Und eigentlich sollte es noch ein bisschen mehr normaler werden. So auch die Gabe von der Heiligen. Dass das noch ein bisschen normaler ist, wie die anderen Gaben auch. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt gerade die eine Gemeinde vergessen hat bei dieser Gabe. Dass sie das nicht erleben. Oder dass wir das nicht erleben. Ich glaube, eher das muss mit dem zu tun haben, dass man es vielleicht zu wenig einfach gewichtet. Vielleicht auch zu wenig ernst nimmt. Weil es gibt wirklich Menschen, die beten für Kranke und erleben im Durchschnitt mehr, dass sie gesund werden oder mindestens Linderung erleben. Aber die Gabe muss man einsetzen. Ja, das ist bei jeder Gabe so. Wenn du Gabe vom Dienen hast, musst du sie einsetzen, damit etwas passiert. Gabe vom Lehren hast du auch. Also Gabe vom Heilen ist genau das Gleiche. Und du musst sie einsetzen. Und dazu muss man die Gabe auch entwickeln. Also ich gehe jetzt einfach mal von dem aus. Ich sage von mir, dass ich eine Lehrgabe habe, aber ich habe die Gabe müssen mega an mir arbeiten und üben und üben und investieren. Und wenn ihr Predigten gehört von mir vor 11 Jahren und heute ist das ziemlich ein grosser Unterschied. Und ich muss auch jetzt noch an mir arbeiten. Ich muss auch jetzt noch, ich kann es nicht einfach, oder? Gabe heisst nicht, hinter allein und es geht automatisch. Und ich glaube, beim Heilen ist es auch so. Also, du kannst nur herausfinden, ob du Gabe von der Heilung hast, wenn du anfängst für die Leute beten, die krank sind. Und ich möchte euch das mega ans Herz legen. Probiert euch das aus und dann wirst du schon merken, ob da vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich viel passiert. Es ist auch die Frage, sollen nur die beten, die den Eindruck haben, sie haben die Gabe, also beten für Kranke. Und er muss sagen, nein, sicher nicht. Wir dürfen für alles beten, was wir das Anliegen haben. Ob wir jetzt das Gefühl haben, mega die Gabe oder nicht. Gott heilt manchmal auch durch Menschen, die Gabe nicht haben. Das ist seine Souveränität, die da über allem steht. Und dann würde ich auch noch gerne einfach darauf hinweisen, dass Jesus selber gesagt hat, in Markus 16, Vers 18, dass den Gläubigen gewisse Zeichen folgen werden dann. Nämlich unter anderem, sie werden schwachen, die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das hat Jesus gesagt. Also, es muss nicht erstaunen, wenn das passiert, weil er hat es ja vorausgesagt. Also ich möchte uns Mut machen. Wenn wir Gelegenheit haben, für Leute zu beten, die krank sind, dann fragen wir sie doch, du soll ich für dich beten? Man muss ja nicht versprechen. Man kann ja einfach das anbieten. Und man muss auch nicht aus Angst, ja, wenn da nichts passiert, was ist dann? Das ist doch nicht unser Problem. Das überlegen wir Jesus. Und vor allem finde ich es auch noch gut, auch da geht es auch um, also kann es um einen Glaubenskampf gehen, einen geistlichen Kampf. Das heisst, ich würde jetzt nicht einfach nur einmal beten und dann, oh, ist halt nichts passiert, dann ist halt nichts gewesen, sondern man darf auch ein zweites Mal, man darf auch ein drittes Mal, ein viertes Mal. Vielleicht merkt man ja auch, dass es jetzt genug ist. Vielleicht zeigt es auch Jesus, dann hört man auf. Aber man muss nicht grad nach dem ersten Mal grad hören. Es sind auch schon Leute geheilt worden, nach dem dritten, vierten Gebet. Ich möchte euch Mut machen, auch gerade für Leute, die nicht gläubig sind, speziell auch für sie, dass man sie fragt, du soll ich für dich beten? Und ich glaube, dass oft, gerade jetzt für so etwas sind die Leute nämlich heutzutage wieder offener als, gut, wie es früher war, weiß ich nicht, aber ich denke, für das sind sie eher offen, als wenn man ihnen gerade das Evangelium möchte bringen, darf ich für dich beten? Ah ja, das klingt noch gut, ja, mal gern. Das ist eigentlich wirklich etwas, wo die Leute relativ offen sind. Und ich glaube auch, dass es heute umso wichtiger ist, dass Menschen vielleicht sich so irgendwo berühren lassen könnten, so ein Gebet, und durch das offene werden für das Evangelium. Mir hat jemand erzählt, kürzlich in den 70er Jahren hat er auf der Straße können predigen und es sind relativ viele Leute stehen geblieben. Mach das heute mal. Hat er gesagt, heute bleibt fast niemand mehr stehen. Das ist einfach so. Und darum, wenn wir den Menschen anbieten können, für sie zu beten und Jesus greift ihr Leben ein, sei das vielleicht wirklich durch eine Linderung oder aber einfach, indem sie merken, es passiert etwas, dann kann sie das offen machen für die frohe Botschaft. Darum beten wir mutig für Kranke, wir haben ja nichts zu verlieren. Amen. Ich möchte in 2 Wochen machen wir da weiter, nämlich wir schauen dann die Reaktion an, die passiert ist aufgrund